Was machst du mit dem, was du geschenkt bekommst? Ihr lieben Rilli-Schüler, was macht ihr damit, was ihr hier 2 Jahre lang gelernt habt? Oder ihr lieben Geschwister, was macht ihr mit dem, was ihr alles schon bekommen habt, auch von Jesus? Es ist ja unheimlich schön, ein Geschenk zu bekommen. Ich finde das so toll. Ich freue mich dann immer so. Aber es gibt auch Leute, die nehmen ein Geschenk an, haben wir ja eben auch gesehen, gucken drauf, aha, schön, und es war's. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir als Christen uns ein bisschen schwer tun, uns wirklich zu freuen über Geschenke, die der Herr uns macht, die Jesus Christus uns gibt. Und es ist ja so, Gott möchte uns heute Morgen beschenken. So wie wir hierher gekommen sind, so möchte uns der Herr beschenken. Mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, mit seiner Fürsorge, mit seiner Gnade, mit seiner Gemeinschaft. Er will uns beschenken. Und wie ist das für uns? Wollen wir uns beschenken lassen oder tun wir uns schwer? Und sagen, naja, wollen wir erstmal abwarten. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Herrn G. Herr G. war sehr reich, war ausgesprochen reich, gehörte einer zu den reichsten Menschen in Deutschland. Und der hatte sich zum Ziel gesetzt, ganz vielen Menschen zu helfen. Wer die Zeitungen verfolgt hat, hat so ein bisschen erlebt, was da in Braunschweig und Umgebung passiert ist, dass da plötzlich ganz viel Geld aufgetaucht ist bei verschiedenen Leuten, ist da Geld angekommen und sowas. Und der hatte sich das auch vorgenommen, der Herr G. Und hat aber gesagt, ich will, dass die Menschen richtig viel Geld bekommen. Und er hat gesagt, ich gebe denen jeweils 100.000 Euro. Und es gibt keine Bedingung dran, es kommt überhaupt nichts irgendwo, warum geht kein Vertrag ein und gar nichts. Das Einzige, was er gesagt hat, ich möchte, dass die Leute, die das Geld in Empfang nehmen, eine Anzeige in die Zeitung setzen und ihren Dank da reingeben. Was meint ihr, wie viele Leute dieses Geld angenommen haben? Niemand. Weil die meisten Leute gedacht haben, das ist ja nur ein Spaß. Klingt ja auch irgendwie völlig unglaubwürdig, sowas. Glaube ich nicht, will ich nicht, traue ich mich nicht, ich weiß nicht, was das für mich bedeutet. All diese Fragen. Wenn Gott uns heute beschenken will, dann hoffe ich einfach, dass wir nicht mit dieser Skepsis an so etwas rangehen. Wenn Gott uns mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, durch seinen Sohn Jesus Christus, mit seinem wunderbaren Heiligen Geist heute beschenken will, dann hoffe ich, dass wir nicht ablehnen und sagen, naja, ich weiß nicht. Gott bietet dir heute sein Heil an. Das ist das größte Geschenk, was er uns machen kann. Die größte Gabe, die er uns geben kann, dass er uns sein wunderbares Heil anbietet. Die Frage ist natürlich, was ist Heil eigentlich? Das ist so ein schöner Begriff, klingt ziemlich fromm, aber was ist das eigentlich genau? Eigentlich heißt der Begriff korrekt Erlösung. Gott bietet uns heute Erlösung an. Er bietet euch Erlösung an. Er bietet uns Erlösung an. Und Erlösung heißt in seinem ursprünglichen Wortverständnis Loskauf. Loskauf, herausgekauft werden aus der Sklaverei. Das bedeutet Heil, das bedeutet Erlösung. Und dieser Loskauf erfolgt durch die Zahlung eines Lösegeldes. Unsere Sklaverei, aus der wir losgekauft werden, das ist die Macht der Sünde. Der Macht, die Sünde für uns zum Zwang macht. Die Macht der Sünde, die den Todesfluch über uns gebracht hat. Und Jesus Christus kaufte uns los aus der Herrschaftsgewalt der Sünde, des Gesetzes und des Todes, indem er sein Leben ans Kreuz gegeben hat. Ihr habt das alles schon gehört. Das haben wir hinreichend durchgekaut, was das Evangelium bedeutet und was das eigentlich auch für uns bedeutet. Und Jesus gab sich selbst als Lösegeld für alle Menschen in den Tod. Und Paulus sagt auch ausdrücklich, ihr seid teuer erkauft. Das hat Gott eine Menge gekostet. dass wir erlöst werden sollen, dass wir dieses Geschenk der Freiheit in Christus bekommen. Das ist teuer gewesen. Es hat einen irrsinnigen Preis gekostet. Durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz sühnte Jesus Christus der Welt Sünden. Der Sünden, die uns in das Zorngericht Gottes gebracht hätten. Mit der Sühne durch sein Blut befreite Christus die Menschen von der Sünde und stiftete eine neue Gemeinschaft mit Gott. Und im Glauben angenommen, diese Tatsache, dass Christus für uns gestorben ist, dann findet ein Herrschaftswechsel statt. Und wir leben fortan unter der heilenden und zur wahren Freiheit führenden Herrschaft Gottes. Wir haben einen großzügigen Gott. Keinen Kleinkrämer, der uns alles Mögliche verbieten will. Das ist ja dann oft die Angst. Und er hat alles gegeben, er hat seinen Sohn gegeben, damit wir seine Liebe erfahren können, dass wir seine Liebe glauben können. Und er sagt einfach, dann nimm das doch an. Und wir denken immer, ob das so geht. Und das ist für uns manchmal so normal geworden, so selbstverständlich. Und ich möchte nicht, dass das für euch normal ist. Das ist ein Riesengeschenk, das Jesus uns gemacht hat. Und ich möchte auch, dass das für uns nicht normal ist als Gemeinde, sondern dass wir daran immer wieder festhalten können. Wir sind losgekauft aus der Sklaverei in die Freiheit hinein. Etwas ganz Großartiges ist passiert. Gott bietet uns das Geschenk der Erlösung an. Nehmen wir es an oder nicht? Ich möchte uns eine Geschichte lesen, in der es um zwei Menschen geht. Um einen, der das Geschenk Gottes angenommen hat, und um einen, der dieses Geschenk sucht. Es ist eigentlich eine ganz bekannte Geschichte aus der Apostelgeschichte. Ich lese uns die Apostelgeschichte, Kapitel 8, ab Vers 26. Da geht es um den Kämmerer aus Äthiopien. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welche ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte, verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand unterrichtet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Er verteidigt sich nicht. Er lässt es einfach mit sich geschehen. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Selbst ein ordentliches Urteil wird ihm nicht mehr gegeben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Und als sie auf die Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser, da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Zwei Leute in dieser Geschichte. Einmal der Philippus, er war der Beschenkte. Er hatte das Geschenk des Heils schon erfahren. Und einmal der Kämmerer. Der war der Suchende. Er suchte nach dem Heil Gottes. Schauen wir erstmal uns den Philippus mal so ein bisschen näher an, der reich Beschenkte. Er war beschenkt als Kind Gottes. Er wusste, wer er war in Jesus Christus. Und er sich daraufhin in den Dienst Jesu hat stellen lassen. Er war einer der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und in der ausbrechenden Verfolgung gehörte er zu denen, die nach Samarien flohen, um dort das Evangelium dann weiterzugeben. In der Hauptstadt Samaria war gerade eine Erweckung ausgebrochen. Und die war durch die Arbeit und die Verkündigung des Philippus mächtig in Gang gekommen. Der war richtig beschäftigt. Und da kamen massenhaft die Leute zum Glauben und da ging richtig was ab. Und obwohl er eigentlich unabkömmlich war, würden wir heute sagen, der hatte ja richtig viel zu tun. Da ging ja richtig die Post ab in dieser Stadt. Obwohl er unabkömmlich war, hatte er eine große Hoffenheit, den Weisungen Gottes zu folgen. Wir lesen das hier ziemlich eindrücklich. Der Engel des Herrn kam und der Heilige Geist machte. Und er kriegte einen Auftrag, mitten in seine Beschäftigung hinein, mitten in seinen eigentlich super erfolgreichen Dienst hinein. Er kriegt den Auftrag, in die Wüste zu gehen, um dort einen bestimmten Menschen zu treffen. Das ist schon interessant. Aus dem Dienst mit viel Erfolg geht es plötzlich um den Einzelnen. Es geht um einen Einzigen. Bei Gott geht es immer um einen, nie um die Masse. Es geht immer um dich oder um mich. Und Philippus, hier hören wir, dass er keine großen Geschichten macht, nicht lange rumdiskutiert, sondern er geht. Er tut das. Einer, der beschenkt ist mit der Erlösung, mit dem Heil Gottes, der geht scheinbar. Der macht auch nicht so viel Fragen und hin und her, ob das dann geht und ob das richtig ist. Er geht einfach. Und uns, die wir beschenkt sind, die wir das Heil schon längst erfahren haben in Christus, euch frage ich, lasst ihr euch noch führen? Wenn der Herr euch einen Auftrag gibt, nehmt ihr den an? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die Christen sind und als Christen leben, wenn die über längere Zeitraum nicht das tun, was Gott ihnen sagt, dass das eine traurige Sache wird. Dass der Glauben zu einer reinen Tradition verkommt und letztlich keine Kraft mehr hat. Für uns, die wir beschenkt sind, darf Gott dich beauftragen. Darf Gott dich zu deinem Nächsten führen, damit du für ihn derjenige bist, der ihm erklärt, wer Jesus ist. Für euch wichtig, wenn ihr Jesus erlebt habt, behaltet das nicht für euch. Gebt es weiter. Es gibt viele Menschen in eurem Umfeld, die davon noch keine Ahnung haben. Und die Normalität ist, dass Beschenkte auch immer wieder das Reden Gottes dann auch erleben und erfahren. Gottes Handeln an sich selber und durch sie selber erleben. Und als Philippus im Gehorsam mit dem Kämmerer zusammentrifft, dann kann er diesem Menschen auch jetzt helfen und ihm dienen. Und der Kämmerer wird durch den Philippus auch zum Beschenkten. Und das Prinzip dabei ist, dass Gott sowas vorbereitet. Dass Gott das die Begegnung von dem Kämmerer mit dem Philippus schon vorbereitet hat, dass er das schon in sie hineingelegt hat. Und im Epheserbrief lesen wir, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Der zweite war der Kämmerer. Auch eine ganz interessante Person. Er war ein Suchender. Er wollte die Erlösung, das Heil finden. Und er war auf dem Weg dazu. Und der Kämmerer, das war eigentlich ein Finanzminister. Das war also ein recht angesehener Mann, ein einflussreicher Mann. Ein Finanzminister der äthiopischen Könige. Und er war zudem ein Eunuche. Wisst ihr, was Eunuchen sind? Ein zeugungsunfähig gemachter Mann. Und aus jüdischer Sicht ein Mann, der sich Gott da nicht nähern darf. Der den Tempel nicht betreten kann und so weiter. Eigentlich aus jüdischer Sicht gesehen ein No-Go. Ein Mensch, mit dem man keine Gemeinschaft haben darf. Der war doppelt gestraft. Und dieser Kämmerer kommt gerade aus Jerusalem. Und wir lesen, weil er dort Gott angebetet hat. Der ist nach Jerusalem gezogen und hat dort gebetet im Tempel. Der durfte nicht rein, der war im Vorhof der Heiden, das war das Maximum, wo er hinein konnte, und dort hat er gebetet. Der muss ganz schön suchend gewesen sein, um so etwas auf sich zu nehmen. Und die Leute werden fragen, ein Eunucher, ein Heide, was macht der in Jerusalem? 4000 Kilometer von seiner Heimat entfernt. Bei Reisebedingungen, die nicht ungefähr so sind wie heute, sondern wenn es gut geht, hatten die einen Esel gespannt oder irgendwie sowas. Und es wird sehr viel spekuliert, warum der denn jetzt nach Jerusalem gegangen ist. War das vielleicht sogar doch ein Jude oder hat er irgendwelche Vorfahren oder... Ich glaube einfach, vielleicht einfach nur deshalb, weil dieser Kämmerer eine Sehnsucht hatte. Eine Sehnsucht nach Gott. Eine Sehnsucht danach, Gott zu begegnen. Und er gehört hat, dass man diesen Gott in Jerusalem anbeten kann. Und dafür war er bereit, ganz viel zu investieren. Die lange Reise. Dann lesen wir von einer Jesaja-Rolle, aus der er las. Das war damals eine ganz aufwendige und teure Angelegenheit, so eine Rolle überhaupt zu erwerben. Die muss ein Vermögen gekostet haben. Hast du eine Sehnsucht, Gott zu begegnen? Ich finde das so interessant, dass der Mensch mit dieser Sehnsucht und der Mensch, der schon beschenkt war, hier zusammengeführt werden. Ich glaube, da können wir was draus lernen. Das ist genau das, was Gott sich eigentlich vorstellt. Dass Menschen, die eine Sehnsucht nach Gott haben, denen werden wir in den Weg gestellt, damit sie Gott erleben können, Gott erkennen können. Und wenn du eine Sehnsucht nach Gott hast, bist du auch bereit, etwas dafür zu geben? Bist du bereit, darf das dich Mühe kosten oder muss das irgendwie so in einem... Muss Gott so handeln, dass du das möglichst bequem erledigen kannst. Dass Gott so in dein Leben hineinkommt mit großem Getöse, aber dass du von deinem Stuhl deswegen nicht aufstehen musst. Irgendwo so zwischen Fernsehprogramm und Abendruhe, irgendwo so dazwischen vielleicht noch. Der Kämmerer war anders unterwegs. Der hat sich wirklich auf den Weg gemacht. Der wollte wirklich Gott erkennen. Da können wir auch eine Menge daraus lernen, auch ihr. Ihr findet Gott nicht so im Zwischendurch, sondern wenn ihr Gott wirklich finden wollt, müsst ihr euch auch aufmachen. Wir als Gemeinde auch. Und der suchende Äthiopier, der Kämmerer, wird fündig. Er findet Gott. Und das ist eine Verheißung in der Bibel aus Jakobus. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Wenn wir uns aufmachen, Gott zu suchen, dann werden wir ihn finden. Das ist biblisch ganz klar belegt. Und nun führt Gott die beiden zusammen. In einer recht öden Gegend wohl. Und Philippus hört, wie der Kämmerer aus Gottes Wort las, aus Jesaja. Er las wohl laut, kann man verstehen, im Hebräischen werden keine Vokale verwandt. Und somit das zu lesen, ist einfacher, wenn man das laut liest. Dann versteht man das besser. Und Philippus jedenfalls spricht den Kämmerer daraufhin an. Verstehst du eigentlich, was du da gerade liest? Und der Kämmerer wundert sich gar nicht groß, dass da plötzlich Philippus auftaucht und sagt, nö, eigentlich verstehe ich es nicht. Kannst du mir das erklären? Und interessant, was der Kämmerer gerade liest. Er liest aus Jesaja 53 eine Verheißung auf den Messias, eine Verheißung auf Jesus, die circa 700 Jahre vor der Geburt Jesu gegeben wurde. Und hier wird das Bild des Opferlammes Jesu beschrieben. Hier wird im Prinzip beschrieben, was Jesu gemacht hat. Jesus als das Lamm Gottes. Und genau an dieser Stelle knüpft jetzt der Philippus an. Verstehst du, Kämmerer, warum du Jesus brauchst? Der Kämmerer wird geguckt haben und wird gefragt haben, nee, nicht wirklich. Und dann wird Philippus angefangen haben und wird ihm erklärt haben, warum du Jesus brauchst. Um zu Gott zu kommen, um die Sehnsucht bei Gott zu füllen, brauchen wir Jesus Christus. Wir brauchen das, was er am Kreuz getan hat. Wir brauchen das Evangelium. Wir müssen es verstehen und annehmen und glauben. Und dann wird unsere Sehnsucht gestillt. Philippus erklärt ihm das und die Rolle Jesu, dem Messias. Und das Interessante passiert, der suchende Kämmerer findet durch den beschenkten Philippus Jesus. Und er erlebt ein Wunder. Wahrscheinlich denken wir daran, wie die beiden hier zusammengeführt worden ist. Das ist ja ein Wunder. Das ist ja wirklich ein Wunder. Ich glaube, das war normal im Reich Gottes. Ich glaube gar nicht, dass das so ein großes Wunder ist. Da hat Gott einfach das zusammengeführt, was er will, was seinem Willen entspricht. Ich glaube, das Wunder, das der Kämmerer hier viel bewusster wahrgenommen hat, ist die Tatsache, dass Philippus ihm das Evangelium von Jesus berichtet. Ich glaube, das war ein viel größeres Wunder für ihn. Und eine Sache wird ihn darin völlig umgehauen hat, nämlich dass Philippus ihm mit Sicherheit gesagt hat, durch das Evangelium hierdurch, du bist geliebt von Gott. Und Jesus hat seinen Sohn für dich gegeben. Und das war, glaube ich, das größte Wunder für den Kämmerer, der ja, wie wir gehört haben, ein Eunuche war, der eigentlich gar keine Gemeinschaft mit den Juden haben dürfte, der überhaupt nicht in den Tempel kommen konnte, der eigentlich nur, wenn überhaupt gläubig, ein Gläubiger zweiter Klasse war. Und er kriegt hier im Grunde genommen durch das Evangelium erklärt, nein, Gott liebt dich. Du magst vielleicht ein einflussreicher Mensch sein, aber vor Gott zählst du nichts. Und er merkt, das war das, was der Kämmerer gelernt hatte. Und was er jetzt hört, ist genau was anderes. Das, was du nach außen bist, das ist nicht dein Problem, sondern ich hab dich lieb, so wie du bist. Und durch Jesus Christus kannst du den Weg zu mir finden. Der Kämmerer erlebt, wie Gott ihn als sein Kind annimmt. Und er nahm diese Liebe Jesu an. Und ich denke, er übergab sofort sein Leben Jesus, als er die Liebe Gottes in Jesu verstand. Wir lesen in diesem Bericht ja auch davon, dass die beiden an einem Wasser vorbeikamen und der Kämmerer fragte, was eigentlich hindert, dass er sich taufen ließ. Nichts, haben wir ja im Verlauf des Berichtes gelesen. Er glaubte dem Evangelium und hat wohl offensichtlich Jesus als seinen Herrn und Heiland angenommen. Denn Philippus intervenierte nicht und sie hielten an und der Kämmerer wurde getauft. Und in dieser Taufe kommt äußerlich zur Geltung, was innerlich geschehen ist. Was der innerlich erlebt hat, wird dort nachvollzogen. Klingt ja für baptistische Ohren schon ein bisschen merkwürdig, was hier passiert ist. Ohne ein beglaubigtes Zeugnis, ohne Gemeindeversammlung, ohne Glaubensbewährung, ohne Glaubensgrundkurs, einfach zum Glauben kommen und bei nächster Gelegenheit taufen. Wenn du Jesus angenommen hast in deinem Leben, dann gibt es keine Hindernisse mehr, die dich von Gott trennen. Was hindert mich, es anzunehmen, dass Jesus Christus für mich gestorben ist? Was hindert es euch? Was hindert es uns? Die Hindernisse liegen in uns, wenn überhaupt. Gott nimmt mir was weg. Wenn ich mit Gott nehme, darf ich dies und das nicht mehr. Was ist mit meiner Selbstbestimmung? Was ist, wenn all diese Fragen, hängen sie mal an die Seite. Und gib Gott Antwort. Was hindert dich, Jesus wirklich anzunehmen? Den Kämmerer offensichtlich nichts. Philippus offensichtlich auch nichts. Philippus und der Kämmerer lassen sich im Grunde genommen beide beschenken. Und das Ergebnis von beiden ist, dass sie richtig Freude hatten. Philippus wird wieder in seinen Dienst zurückgeschickt und der Kämmerer geht fröhlich seiner Wege. Das klingt so einfach, so unspektakulär. Aber ich glaube, die beiden, die sind mit einem ganz vollen Herzen nach Hause gegangen. Die sind beide mit einer Freude im Herzen nach Hause gegangen, die sicherlich so schnell die nicht vergessen werden. Und das ist eigentlich, was ich euch wünsche. Dass ihr diese Freude habt, wenn Jesus euch beschenkt. Das ist immer ein Grund, wo wir riesengroße Freude drüber haben. Und das wünsche ich uns als Gemeinde. Wenn Jesus uns beschenkt, das ist immer Freude. Und dass wir als Christen in dieser Freude leben. Natürlich, unser Leben ist oft schwierig. Aber dennoch dürfen wir in diesen Schwierigkeiten wissen, wir sind Kinder Gottes und das bedeutet Freude in unserem Herzen. Geschenke Gottes machen uns wirklich glücklich. Und es gibt nichts Vergleichbares. Hört auf, immer nur darüber nachzudenken, was wir nicht dürfen oder was wir nicht sollen oder was wir tun müssen. Wir sollten vielmehr darüber nachdenken, was wir geschenkt bekommen. Erkennt den Wert dieser Geschenke. Liebe Religionsschüler, liebe Gemeinde, Jesus hat Riesengeschenke für uns. Die Frage ist, ob wir sie annehmen wollen. Ihr habt schon ganz viel von diesen Geschenken gehört und gelernt und Gott legt sie euch vor. Und es ist eure Verantwortung, diese Geschenke anzunehmen, sie auszupacken, wie in diesem Kuchen, reinzubeißen, was daraus zu machen und vielleicht sogar einen Kuchen daraus zu backen, dass noch viele andere dadurch Freude kriegen. Es ist eure Verantwortung. Es kann niemand wegnehmen. Es können eure Eltern nicht für euch tun. Es können die Gemeinde nicht für euch tun. Das müsst ihr tun. Und genauso ist es für uns als Christen. Das kann niemand von uns wegnehmen. Das müssen wir selber tun. Es anzunehmen, es auszupacken und damit zu leben. Vielleicht hast du das Riesengeschenk der Rettung schon angenommen. Dann lass dich senden, wie Philippus. Dann lass dich senden zu anderen Menschen hin, die suchen, dass sie das Evangelium durch dich kennen. Vielleicht hast du das Riesengeschenk der Rettung noch nicht angenommen. Dann nimm es an. Dann nimm es an. Bitte einfach in einem Gebet, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld warst. Und dass du mich frei gemacht hast von dieser Schuld. Und dass ich nun einen Weg habe, zu Gott zu finden. Nimm das einfach an im Glauben. Das, was im Evangelium berichtet ist, glaube das einfach. Glauben heißt Vertrauen. Vertraue darauf, dass es für dich geschehen ist. Und auch dann, lebe damit. Lass dich überraschen, was Gott mit dir alles vorhat. Und du selbst wirst Teil des Reiches Gottes. Nimm heute das Geschenk Jesu an. Werde ein Kind Gottes. Dann lass dich auch taufen. Und wenn du das bist, dann lass dich senden. Vielleicht ist der eine oder andere, der sich mit der Tauffrage auseinandersetzt, dann sprech mich hinterher an. Vielleicht ist der eine oder andere, der gerne wirklich sein Leben Jesus Christus geben will. Dann komm nachher nach vorne. Hier werden Menschen sein, die mit dir beten wollen. Und wenn du ein Kind Gottes bist und beschenkt bist, dann gib es weiter. Schau einfach mal zu deinem Nachbarn links und zu deinem Nachbarn rechts und schau mal, ob der auch das Geschenk braucht. Dann gib es weiter. Mehr kann ich euch nicht mitgeben. Lasst euch beschenken und nutzt das. Amen.